Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
Das Heppenheimer Vinzenzkloster. Heute sind wir wieder zu Gast in Mainz bei Rainer Metzendorf, Architekt und Stadtplaner und Enkel von Georg Metzendorf. Geschichte und Geschichten aus Heppenheim.
Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein.
Wir sprechen über das Vinzenzkloster, welches von 1925 bis 1927 in Heppenheim errichtet wurde. Planung und Ausführung lagen bei deinem Großvater, Rainer. Das war kein alltäglicher Auftrag, der ihm da zugesprochen wurde.
Ganz bestimmt nicht. Ich meine, das war ja ein Riesenprojekt. Normalerweise startet man da vorher erstmal einen Architektenwettbewerb, um Alternativen zu bekommen. Aber er hat nun hier den Auftrag in Essen direkt bekommen. Man weiß jetzt nicht so genau, wie das zustande gekommen ist. Auf der einen Seite kann man sagen, wenn man in Heppenheim baut, da baut man mit Metzendorf. Und der Heinrich lebte nicht mehr und dann ging man halt zu dem Essener Heppenheimer. Der hatte dann hier auch noch in Bensheim das Büro, das dann die Bauleitung machen konnte. Und so ist dann die Planung in Heppenheim entstanden. Was möglicherweise sein könnte, aber das ist eine reine Hypothek, das Grundstück gehörte früher dem Peter Hoffmann. Und der Peter Hoffmann war der Lehrer in der Grundschule vom Georg. Und ich weiß, dass die beiden sich gegenseitig geschätzt haben, dass es möglicherweise auch über die Vermittlung von dem Lehrer Hoffmann zu diesem Auftrag kam.
Könnte sein. Also es ist ja schon wirklich bemerkenswert, dass er in Essen war und dann den Auftrag für Heppenheim bekommen hat. Ne? Ja. Rainer, so ein Klosterneubau, der kostet ja auch eine Menge Geld. Und die Schwester Brigitta, zurzeit Oberin vom Vinzenzkloster, die hat uns erzählt, dass dafür ein Kredit aufgenommen wurde. Du weißt da mehr dazu.
Die Baukosten von dem Kloster lagen bei 650.000 Reichsmark. Und das Geld musste natürlich finanziert werden, auch teilweise über Hypotheken. Das Kloster hatte nur 50.000 Euro Reichsmark zur Verfügung und das andere musste fremdfinanziert werden. Und da hat dann Georg Metzendorf über seine Verbindung nach Holland die Hälfte, also 300.000 Reichsmark, besorgt.
Wir hatten ja, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, Rainer, einen Blick auf den Grundriss geworfen. Und da fallen planerische Besonderheiten auf, besonders zur Bahnhofstraße hin. Da ist die Fensterfront ziemlich auffällig.
Ja, es war ja überhaupt schwierig. Es ist ja über ein ganzes Straßenquartier geplant worden. Nicht? Er musste sich nach allen Seiten unterschiedlich orientieren, damit es mit der Nachbarschaft übereinstimmt. Und gerade die Bebauung zur Bahnhofstraße, die ist ja nicht direkt an der Bahnhofstraße. An der Bahnhofstraße stehen diese selbstständigen, freistehenden Einfamilienhäuser. Nun war die Klosterwand, die war ja fast 100 Meter lang. Nicht? Und das kann man der Nachbarschaft nicht zumuten, da eine Wand von fast 100 Metern dahinzustellen. Und da hat er also ganz geschickt, weil hinter dieser Wand, da war der Flur von dem Kloster. Den hat er dann Wandscheiben einfach etwas davor gesetzt und dadurch hat er dieser ellenlangen Mauer, Klostermauer, einen gewissen Rhythmus, eine Struktur gegeben, eine plastische Struktur. Das hat dann so in etwa auch die Strukturen aufgenommen von den gegenüberstehenden Einfamilienhäusern. Und das hatte noch einen zweiten Vorteil, mit diesem Vorsetzen dieser Wandscheiben hatte dann auch die Belichtung des Flures geschickt über die Ecken aufgenommen, sodass die Nachbarn nicht genau in das Kloster reingucken können, was die nun da so treiben. Nicht? Also das war funktional und gestalterisch schon ein ganz guter Kniff.
Also nicht ganz ungewöhnlich ist ja auch die Einbeziehung der Gartenanlagen. Und wenn man einen weiteren Blick auf den Bauplan werfen, verrät der uns, was dein Großvater sich dabei gedacht hat.
Ja, ein Klostergarten ist für ein Kloster ja was ganz Besonderes, nicht? Das ist ja für die Gebetsraum, das ist Aufenthaltsraum. Die haben ja auch keinen großen Kontakt zu nach draußen gehabt. Er war auch Erholungsraum. Und deswegen hat sich der Georg Metzendorf über die Gestaltung dieses Gartens was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar ist es ein großer, rechteckiger Hof insgesamt, der auf der einen Seite eingerahmt wird von dem L-förmigen Baukörper des Klosters. Und dann hat er auf der anderen Seite eine durchgehende Mauer gezogen, die von einer Pergola begleitet war, sodass man hier in einem Rundgang durch das Kloster in den Klostergarten gehen konnte. Er hat dann auch noch in der Mitte einen Brunnen geplant, der dann von 8 Bäumen umsäumt wurde, hat also kreuz und quer axial Straßen oder Wege durchgelegt, damit man diesen Klostergarten auch regelrecht erleben kann. Ja. Und leider ist diese Pergolenmauer nicht gebaut worden aus finanziellen Gründen, aber es wäre an sich ganz gut gewesen, weil es einfach das Grundsätzliche ist, die haben hier etwas intern gelebt, ja, und man konnte jetzt aus den Gängen des Klosters, aus den ganzen Fluren heraus, dann ins Freie treten und konnte dann im überdachten Gang über den Garten wieder ins Kloster zurückkommen. Also man hat da verschiedene Wege gehabt, wie man den Garten erleben kann.
Es gibt noch eine weitere planerische Besonderheit, wo man Augenmerk drauf hatte, und zwar ist es die Kapelle. Die Ausrichtung des Glockenturms ist auch etwas Besonderes.
Ja, das ist eigentlich typisch, nicht nur bei Georg gewesen, bei Heinrich auch, aber der Georg hat den Turm aus zwei Überlegungen heraus genau an diesen Punkt gesetzt. Das eine, er ist ja 82 Meter hoch. Wenn man jetzt von der Autobahn kommt, sieht man genau in der Verlängerung diesen Turm stehen. Und er hat den als städtebauliches Wahrzeichen erstmal reingesetzt. Und das andere, welche Beziehung hat aber dieser Turm dann zu dem Kloster? Und wenn man sich mal den Grundriss ansieht, dann sind sämtliche, also in den Außenwänden sind die Flure. Und das ganze Kloster orientiert sich ja mit den Aufenthaltsräumen, mit dem Speiseraum zu dem Hof hin. Und so kann von jedem Zimmer, von jedem Schlafzimmer, von jedem Aufenthaltsraum kann man diesen Turm wahrnehmen. Und es war also ganz wichtig, dass man dieses Wahrzeichen auch als inneres Wahrzeichen in diesem Kloster direkt wahrnehmen kann.
Rainer, wir haben ja schon ganz oft davon gesprochen, dass die Architekten dieser Zeit so ganzheitlich gewirkt haben. So geht ja zum Beispiel auch die Beauftragung der Kirchenmöbel auf Georg zurück. Aber die Kirchenfenster, die sind ausnahmsweise nicht von ihm gestaltet.
Ja, gut, also es gehört die ganze Innenausstattung dazu. Zu der Innenausstattung von der Kirche möchte ich auch noch eine Ergänzung dazu geben. Die Pläne sind ja in Essen gemacht worden. Und dann kam ja der Dr. Fehleisen als Abgeordneter, als Ersatz für den Winter in das Bensheimer Büro. Und er hat dann dort die Bauleitung gemacht für Georg Metzendorf. Und er hat dann in dieser Zeit, er war ja auch ein begnadeter Architekt, er war ein Bonatschüler, war wirklich dieser Späte auch was geworden. Und er hat dann zum Beispiel die Kirchenbänke und die Beleuchtung und den Altar hat der Fehleisen entworfen. Und diese Pläne von dem Fehleisen, ist vielleicht auch ganz interessant, die sind noch erhalten. Die liegen also im Archiv von Bensheim. Kleine Skizzen, teilweise farbig angelegt. Ja. Aber jetzt zu den Fenstern. Gut, man hat natürlich alles gemacht, aber die Fenster, das war ein bisschen zu viel für einen Architekten. Ja. Und er hat dann ein doch bekanntes Künstlerehepaar aus Berlin gefunden, die Jenny Müller-Wiegmann und den Berthold Müller, die waren beide auch verheiratet, waren Expressionisten, bekannte Expressionisten, und die haben dann den Auftrag bekommen, diese Fenster zu gestalten. Und Gerade die Jenny Müller-Wiegmann ist bei den Nazis geflohen nach Italien, wurde dort eine bekannte Bildhauerin und war danach in der DDR auch eine der bekanntesten Bildhauer. Also ich glaube oder vermute fast, dass die Heppenheimer gar nicht wissen, was sie da für einen tollen Schatz haben, nicht? Und das ist froh, es ist ja diese Kirche, ist ja dann später in den 70er Jahren umgebaut worden von dem Karl Hutter, ein bisschen in meinen Augen daneben, aber Gott sei Dank sind diese Fenster, diese tollen expressionistischen Glasfenster, die sind im Original erhalten.
Wow. Die Einrichtung in der Kapelle ist ja eins, aber auch die Einrichtung im Kloster, die geht ja auf den Georg zurück.
Und das ist alles von Essen ausgeplant worden.
Und was mir aber sofort aufgefallen ist, als ich zu Besuch im Kloster war, die Fenstergriffe, ja, die findet man ja ganz oft. Dort, wo Georg gebaut hat, hat er diese Fenstergriffe gehabt. Aber er hat sie sich leider nicht patentieren lassen.
Ja. Das ist eine schöne Randgeschichte. Er hat diesen Oliventürgriff, hat er als Systemgrütgriff für die Margaretenhöhe geplant.
Ja, der liegt so gut in der Hand.
Der liegt wunderbar in der Hand. Und das war die Firma Kiekert und Wieland, hat dann diesen Griff umgesetzt und hat ihn dann einfach in ihr Programm mit aufgenommen. Haben die dann einfach weiterentwickelt, haben weiterverkauft. Und dieser Griff ist halt jetzt nicht nur auf der Margaretenhöhe gebaut worden, sondern der ist millionenfach in der Welt bebaut worden. Ja. Und da hat sich der Georg erstmal drüber aufgeregt und hat gesagt, also sie können nicht einfach einen Entwurf von mir einfach dann so serienmäßig herstellen. Und dann wurde dann klar gemacht, ja, lieber, dann hättest du das als Patent anmelden müssen. Ne?
Wow, darf man gar nicht drüber nachdenken, was er da hätte für Geld verdienen können. Die Originalpläne zum Klosterbau, die sind alle noch im Stadtarchiv in Essen vorhanden?
Ja, nein. Die Originalpläne auf Pergament vom Kloster, die sind alle in Essen verbrannt im Krieg. Und ich habe dann bei meiner Dissertation mir Pausen geben lassen von den Grundrissen, die lagen hier in Bensheim im Archiv. Und habe mir die besorgt und habe die dann einfach durchgezeichnet. Es waren gefaltete Pläne, die waren total vergilbt, die waren teilweise eingerissen, die waren jetzt für eine Veröffentlichung nicht geeignet. Und diese Pläne habe ich original nachgezeichnet, mit der gleichen Strichstärke, mit der gleichen Beschriftung. Und diese Originale, die ich da angefertigt habe, die habe ich dann später dem Stadtarchiv in Essen übergeben.
Jetzt muss ich mal als Laie nachfragen. Du hast sie nachgezeichnet wie eine Blaupause oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wie eine Blaupause, ja. Mhm. Weil diese Pläne, die sind in Wirklichkeit sind ja 2 Meter groß, nicht? Und wenn man das dann selbst in einer DIN A4-Veröffentlichung auch noch lesen kann, nicht, dann muss man es einfach nochmal original zeichnen, ja. Mhm.
So, jetzt ist das Kloster gebaut, das ist fertig und es kommt in Heppenheim zur Eröffnungsfeier. Aber dein Großvater war gar nicht dabei bei der Eröffnungsfeier.
Ich weiß nicht warum, also wenn er dabei gewesen wäre, hätte die Zeitung bestimmt berichtet.
Davon gehe ich aus.
Ja, ich gehe davon aus, dass sein Stellvertreter, der Dr. Georg Fehleisen, mit dabei war. Man muss es vielleicht entschuldigen, es war damals gerade 27, 28, war eine Hochzeit im Bauen. Und dann konnte man vielleicht nicht unbedingt bei jeder Baueröffnung mit dabei sein. Ja. Aber was dann halt natürlich wieder dadurch entstanden ist, dass in der damaligen Berichterstattung also weder der Georg genannt wird, noch der Fehleisen, und dann wird der Kreisbaumeister Winter wird so also vorgestellt, als ob er das Ganze gemacht hätte, ja. Gut, der Winter war damals als Kreisbaumeister natürlich von der Stadt aus gefragt. Der Winter hat natürlich auch eine gewisse Verbindung. Er war ja Mitarbeiter beim Heinrich gewesen und hat dann später auch das erste Jahr Bauleitung gemacht von diesem Kloster. Da war schon also eine gewisse Verbindung da, aber ansonsten ist es halt in Essen geplant und dann von den erst vom Winter in Bauleitung und dann später vom Fehleisen in Bauleitung dann durchgeführt werden. Aber auf diesen Winter werden wir, glaube ich, später nochmal kommen.
Muss man sich mal vor Augen führen. In früheren Zeiten gab es ja wesentlich mehr Ordensschwestern und da war der Neubau relativ schnell zu klein. Und dann hat man sogar das Dachgeschoss der Kirche zu Wohnräumen umgewandelt.
Ja. Ich meine, das war ja das Mutterhaus in Deutschland. Mhm. Und 1936 gab es 400 Schwestern, die also hier von dem Mutterhaus betreut wurden. Es gab da insgesamt 7 Niederlassungen in Deutschland, nicht? Aber das wurde alles hier von dem Mutterhaus betreut. Und das ist dann einfach viel zu klein gewesen. Und wie baut man jetzt da dran? Und da war einfach das Einfachste, es war ja oben dieser große Kirchenraum. Und da hat man dann einfach nur so ein paar Klosterzellen mit reingesetzt. Es fällt auf sich kaum auf. Wenn man es nicht weiß, sieht man es gar nicht.
Aber etwas Auffälligeres haben wir ja in der Kalderer Straße. Ja. Da ging es auch um die Erweiterung der Wohnräume für die Ordensschwestern. Und da hat man das alte Gebäude abgerissen und hat dann aus der heutigen Sicht ein wenig ansprechendes Gebäude an dieser Stelle errichtet. Ne. Für viele ist das eine Bausünde. Sag mal, warum haben die Architekten zu Zeiten deines Großvaters mehr Feingefühl oder mehr Stilgefühl gezeigt und hätten sowas wahrscheinlich gar nicht an der Stelle errichtet, weil es ja so komplett, es passt überhaupt nicht zum restlichen Klosterbau. Ne?
Ja, also erstmal, wie man mit, also heute würde man das nicht abreißen, das wird heute unter Denkmalschutz stehen. Und wie man auch mit dem Bestand umgeht, das hat der Georg ja gezeigt, wie er auch die Villa von dem Peter Hoffmann, hier auf dem Grundstück da, nicht, wie er das in die Anlage mit eingebunden hat. Das steht ja auch in einem wunderbaren Dialog, auch mit dem Turm. Ne? Die haben halt damals verstanden, wie man mit den Nachbarschaften umgeht, dass man das alles als Gesamtheit sehen muss. Nicht? Das ist die Verbindung von Städtebau, Nachbarschaft, Funktion, Gestaltung, Architektur. Das war damals einfach gepflegt worden aus dieser Generation vor dem Krieg und nach dem Krieg. Ja.
Man kann auch nicht alles mit Zeitgeist abtun.
Nein, das hat jetzt mit Zeitgeist nichts zu tun, sondern das ist einfach eine gewisse Verantwortungslosigkeit von den Architekten, die das damals gemacht haben. Das ist vielleicht noch nicht mal ein Architekt gewesen, vielleicht nur ein Ingenieur gewesen. Auf jeden Fall, er hat sich mit dem Gebäude überhaupt nicht auseinandergesetzt. Man hat bestimmt das Recht, wenn ein Gebäude nicht mehr funktionsfähig ist, dass man es umbauen kann. Und dieses Gebäude, ich kenne die Grundrisse davon, das war so gut, auch in der Funktion, es war ja direkt mit dem Treppenhaus angebunden, das hätte man umbauen können für die neuen Verpflichtungen, aber man hätte es mit Sicherheit nicht abreißen müssen. Und das kostet eigentlich noch mehr Geld. Ein Abriss kostet ja auch noch Geld. Ne? War bestimmt die teurere Lösung.
Da kann man nur sagen, schade, oder?
Ja, aber auf jeden Fall, ja.
Es ist eben so. So sind ja viele Dinge damals abgerissen worden, gerade in den 70er Jahren auch. Und im Nachhinein, weg ist weg.
Ja, ja. Und gerade die 60er und 70er Jahre. Ich habe mich also mit dieser Zeitepoche ziemlich intensiv auseinandergesetzt. Gerade da war diese Gestaltungsansprüche sehr, sehr niedrig. Das war einfach nur, ja, als Ingenieur gedacht.
Rainer, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Und mir bleibt, wie immer, ein herzliches Dankeschön an dich, dass du uns die Hintergründe und die Infos zur Planung und Ausführung des Heppenheimer Klosters, der Vinzentinerin, wieder einmal so eindrücklich dargelegt hast.
Ja, ich danke dir, dass ich das machen durfte.
Ja, gerne immer wieder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gesagt, für heute sagen wir Tschüss und freuen uns, wenn Sie bei einem der nächsten Aufzeichnungen zur Heppenheimer Geschichte und Geschichten wieder dabei sind. Bis dahin, wir hören uns wieder.
Das war der Antenne Bergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.